1. Erin Ryder. Ich blühe im Schatten. Es war der Moment, auf den ich gewartet hatte. Ein Methanwal schob seinen gigantischen, aufgedunsenen Körper durch die Smogwolke und tauchte hinab. Er öffnete sein Maul und zog die verseuchte Luft ein, um sie zu filtern. Lautlos glitt er durch die neonfarbenen Buchstaben, die in den Himmel projiziert wurden. Tokito. Als würde man den Namen der Megametropole, in der wir lebten, je vergessen können. Ich kauerte schon seit einer Stunde auf dem Dach. Der Lärm der belebten Straßen drang zu mir empor, doch ich hatte den Kopf in den Nacken gelegt und starrte in den trüben Himmel. Wolken und Smog überall. Und zwischen ihnen der fliegende Gasriese. Fast streifte sein Bauch die Dächer der Hochhäuser. Er war zum Greifen nah. Allerdings hatte noch niemand, den ich kannte, einen Wal berührt, denn sie waren trotz ihres massiven Körpers schnell und schienen eine Art siebten Sinn zu haben. Es war quasi unmöglich, sie zu überraschen. Trotzdem juckte es mich in den Fingern. Vielleicht war es für eine 17-Jährige albern, einem Methanwal aufzulauern, aber meiner Meinung nach gab es keine Altersgrenze für verrückte Vorhaben. Ich mochte vielleicht keinen Methanwal-Sinn haben, aber ich hatte die Reflexe einer Katze, sagte Mikko jedenfalls. Ich hielt die Luft an und wagte nicht, mich zu bewegen. Mein Blick war fest auf den Gasriesen gerichtet, der über mir seine Kreise zog. Erneut senkte sich sein Körper auf das Hochhaus zu. In Gedanken zählte ich rückwärts. 3. Die Wolken teilten sich und machten Platz für seinen massigen Körper. 2. Ich spürte den Luftzug. 1. Jetzt oder nie. Ich sprintete los. Der Methanwal kippte zur Seite, doch ich hielt Kurs, streckte meinen Arm und sprang. Meine Finger schossen auf seinen Bauch zu. Er war aus tiefem, dunklem Blau, das fast in Schwarz überging. Wie in Zeitlupe flog ich auf seinen Körper zu, immer näher, bis meine Fingerkuppen seine Haut streiften. Sie war nicht kalt und ledrig, wie ich erwartet hatte, sondern warm und weich, wie eine Dampfnudel. Viel zu schnell war der Moment vorbei und ich fiel zurück auf das Hochhausdach. Als meine Füße den Boden berührten, verzogen sich meine Lippen zu einem triumphierenden Grinsen. Ich hatte es geschafft. Ich hatte einen Methanwal berührt. Wenn ich das Mikko erzählen würde, er würde von Neid erblassen. Zufrieden legte ich den Kopf in den Nacken und sah ein letztes Mal in den Himmel, wo der Wal zwischen den Wolken verschwand. Fast glaubte ich, er wollte, dass ich ihn berühre, so als hätte er gewusst, wie sehr ich Aufmunterung nötig hatte. Jäh erinnerte ich mich und meine Euphorie wich der Scham. Nicht der Methanwal war der Grund gewesen, warum ich seit Stunden auf dem Hochhaus gesessen hatte. Nein, ich drückte mich davor, nach Hause zu gehen und Mikko zu beichten, dass ich meine Arbeit verloren hatte. Schon wieder. Ich fuhr mir über die dunkelroten kurzen Haare. Verdammt, ich hatte es mal wieder gründlich verbockt. Mit dem Zeigefinger der linken Hand fuhr ich über das Handgelenk. Die Stelle, an der kurz zuvor noch die Lotusblüte der Geisha geprangt hatte, war nun leer. Die Tätowierung war verschwunden und somit meine Zugehörigkeit zum Lotus-Clan. Die Regeln waren einfach. Nur wer Arbeit hatte, gehörte zu einem Clan. Und nur wer zu einem Clan gehörte, war in Tokito sicher, denn die Zugehörigkeit beschützte einen vor Abschaum wie Menschenhändlern. Ich musste eingestehen, dass ich nie eine besonders gute Lotusblüte abgegeben hatte, denn die Frauen dieses Clans galten als hübsch, geheimnisvoll und verführerisch. Selbst die, die nur in einem Waschhaus arbeiteten. Als Lotusblüte war es unsere Pflicht, unserer Fürstin, der Geisha, Ehre zu machen. Und da sich der Lotus-Clan nun mal auf Unterhaltung verstand, war es das Ziel jeder Frau, diese Werte zu vermitteln. Auf keinen Fall würde eine Lotusblüte je aus ihrer Rolle fallen und jemandem die Fresse polieren. Auch dann nicht, wenn die Aufseherin des Waschhauses, in dem sie arbeitete, das Gemüt einer fiesen Kakerlake hatte. Niemand außer mir. Was sollte ich sagen? Ich wurde nicht gerne geschlagen. Weder früher im Waisenhaus noch heute. Der Unterschied zu damals war aber, dass ich nun groß genug war, um mich gegen einen Rohrstock zu wehren. Du hättest dir trotzdem nicht gleich die Nase brechen müssen, Erin. Oh doch. Ich spürte immer noch, wie mich bei der Erinnerung an ihr blutüberströmtes Gesicht die Befriedigung durchflutete. Es war dumm, Erin, denn clanlos zu sein bedeutete, vogelfrei zu sein, ungeschützt. Ich kletterte die wackelige Feuerleiter hinunter, bis ich ein anderes Dach erreichte. Von da aus hangelte ich mich ein Rohr hinab und schließlich eine weitere Leiter. Es dauerte eine Weile, bis ich den Boden einer engen Gasse erreichte. Hier zog ich die Kapuze tief ins Gesicht, stellte sicher, dass mein Handgelenk verborgen war, und eilte los. Ohne Zwischenfälle gelangte ich zu einer größeren Straße, wo Händler in bunt beleuchteten Ständen ihre Ware anboten. Frittierte Ratte, gebratene Ratte, geschmorte Ratte. Wenn es von etwas genug gab, dann waren es Ratten. Mein Magen knurrte vor Hunger. Es half alles nichts. Früher oder später würde ich meine Niederlage eingestehen müssen. Allerdings konnte es nicht schaden, Mikko eine kleine Aufmunterung mitzubringen. Also hielt ich an einem der Stände, wo eine einäugige alte Frau süße Kuchen verkaufte. Weil sie die streunenden Katzen fütterte, wurde ihr Stand von den Tieren regelrecht belagert. Das verschaffte ihr auch den Spitznamen Katzenfrau. Erin Ryder! Sie schenkte mir ein zahnloses Lächeln und ich senkte den Kopf, um eine Verbeugung anzudeuten, wie es die höfliche Art des Lotus-Clans war. Wie schön, dich zu sehen! Was darf ich euch einpacken? Das Übliche, antwortete ich und zeigte auf die süßen Reiskuchen, die mit rosafarbener Zuckerkruste überzogen waren. Sie packte mir die Ware in eine Tüte und musterte mich. Hast du wieder etwas ausgefressen? Ich? Immer, antwortete ich und zwinkerte scheinbar unbeschwert. Gleichzeitig versteiften sich meine Muskeln, jederzeit bereit wegzurennen. In Tokito konnte man als Vogelfreie niemandem trauen. Wie ich deinen Mikko kenne, wird er dir verzeihen. Sie nickte mir zuversichtlich zu und ich entspannte mich wieder. Sie hatte recht. Mikko würde mir alles verzeihen, doch das änderte nichts an der Scham, die ich empfand. Ihr zwei habt etwas Seltenes, Besonderes. Ein eigenes Dach über dem Kopf, scherzte ich. Liebe, korrigierte sie mich. Das ist in unserer Stadt nur schwer zu finden. Ihr harmloses, großmütterliches Aussehen trug, denn wer hier in der Hauptstadt einen Stand hatte, brauchte Nerven aus Stahl oder einen mächtigen Beschützer. Auf den ersten Blick hatte die Katzenfrau nichts von beidem, aber ihr verblasstes Tattoo am Handgelenk verriet sie als Mitglied des Streuner-Clans. Und niemand verscherzte es sich mit den Streunern oder ihrem Anführer, dem Katzenkönig. Sie mochten im Gegensatz zu anderen Clans zwar kein Territorium in Tokito haben und auch keine Krieger, aber sie waren überall. Und das war ihre Stärke. Sie wohnten zwischen den Häusern und darunter in den Abwasserkanälen. In jeder dunklen Gasse und auf jedem belebten Marktplatz spürte man ihren Blick im Nacken. Und wenn sie wollten, konnten sie einen spurlos verschwinden lassen. Es würde mich nicht wundern, wenn die Katzenfrau schon längst wusste, dass ich meine Arbeitsstelle verloren hatte. »Wie heißt es so schön? Mit vollem Bauch verzeiht es sich leichter«, sagte ich. »Pass auf dich auf, Erin Ryder!« Ihre spröden Lippen verzogen sich zu einem unheilvollen Lächeln. »Die Schatten wachsen schnell heute Nacht.« Wortlos verbeugte ich mich erneut zum Abschied und eilte weiter. Ohne Zwischenfälle erreichte ich das Viertel, in dem Mikko und ich wohnten. Es war eine Ansammlung aus winzigen, übereinander gestapelten Apartments. Die meisten davon hatten schon bessere Tage gesehen. Doch auch wenn es nur ein kleines Zuhause war, war es etwas, das nur uns gehörte. Ich passierte besprühte Wände und verrostete Gerüste, an denen bunte Werbetafeln hingen, überwiegend Slogans und Fahnen vom Federclan, der in diesem Teil von Tokito am stärksten vertreten war. Aber auch Sprüche, die uns an die Regeln erinnerten, nach denen wir alle spielen mussten. Wer keinen Clan hat, hat keinen Platz. Neben den Metallbauten und leuchtenden Tafeln versteckten sich kleine rote Schreine, die man schnell übersah. Sie wirkten fehl am Platz, wie Relikte aus längst vergessenen Tagen. Vertrocknete Blumen lagen auf ihren Dächern, abgebrannte Kerzen standen um sie herum, Geschenke für die Spirits, die Tokito schon längst verlassen hatten. Mein Herz sank und ich zog die Kapuze tiefer ins Gesicht. Mit jedem Schritt, der mich der Wohnung näher brachte, wurden meine Beine schwerer und mein Hals enger. Ich öffnete unsere Wohnungstür, schlüpfte aus den Straßenschuhen und verschloss die Tür hinter mir. Dann hielt ich inne und lauschte. Mit etwas Glück würde Mikko bereits schlafen.
Erin?
Er schlief nicht.
Erin!
Seine rabenschwarzen Haare standen wie gewohnt in alle Richtungen. Seine Brille saß ein wenig schräg auf der Nase, als er auf mich zukam und mich fest an sich zog.
»Ich habe mir Sorgen gemacht«, sagte er leise.
Ich legte den Kopf auf seine Schulter und atmete den vertrauten Geruch ein. Er roch nach Tee und Reis. Viel zu schnell löste er sich von mir und beugte sich vor, um mir in die Augen zu sehen. Wie ich seine Augen liebte. Ich könnte mich für immer in diesem Blau verlieren.
»Geht es dir gut?«
Er hatte die Stirn gerunzelt. Ich nickte, auch wenn mir die Tränen in die Augen stiegen. Ärgerlich blinzelte ich sie weg. Er griff nach meinem Handgelenk und wischte mit seinem Daumen über die Stelle, an der die Lotusblüte gewesen war.
»Verdammt«,
fluchte er. Aber er war nicht sauer, nur besorgt.
»Wer hat es dir gesagt?«
flüsterte ich, auch wenn ich die Antwort bereits ahnte.
»Rian.«
Ich wusste, er würde mir keine Vorwürfe machen. Trotzdem hatte ich das Bedürfnis, mich zu erklären. »Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, aber diese Chefin, sie hatte es auf mich abgesehen. Du weißt, wie ich den Rohrstock hasse.«
»Ich weiß.«
Er zog mich wieder an sich und strich mir zärtlich über den Kopf.
»Ich bin nur froh, dass dir nichts passiert ist.«
»Tut mir leid.« Jetzt schämte ich mich dafür, mich nicht eher nach Hause getraut zu haben. Wir waren im selben Waisenhaus aufgewachsen und kannten uns schon eine Ewigkeit. Ich konnte mich noch gut an das Gefühl erinnern, bevor ich Mikko getroffen hatte. Das Gefühl, verloren zu sein, denn ich hatte niemanden auf der Welt. Und plötzlich traf ich den Jungen mit den gütigen blauen Augen, und zusammen waren wir weniger einsam. Aus uns wurden schnell Verbündete, beste Freunde, Seelenverwandte und schließlich Liebende. Ein Leben ohne Mikko konnte ich mir nicht vorstellen. Er war die einzige Familie, die ich je kennengelernt hatte.
»Komm«, sagte er, »ich habe etwas zu essen gemacht. Mit vollem Bauch lassen sich besser Pläne schmieden.«
Das erinnerte mich an die Reiskuchen, die ich nun aus der Tasche zog.
»Für dich«, verkündete ich.
»Bestechung. Für alle Fälle.«
»Als ob du mich bestechen müsstest.«
Er lachte.
»Ich würde doch sowieso alles für dich tun.«
»Weil ich so charmant bin«, witzelte ich. Sein Mund verzog sich zu einem Lächeln und ich konnte nicht anders, als ihn zu küssen.
»Weil du eben du bist, Moji«, flüsterte er und strich über meinen Nacken.
»Ich bin kein Moji«, protestierte ich. Mojis waren Luftquallen, die von Abfall lebten, aber Mikko meinte den Spitznamen auf eine Art, die nur Liebende nachvollziehen können, positiv. Als wir 10 Jahre alt waren, saßen wir nebeneinander auf einem rostigen Klettergerüst. Wir teilten uns eine Tüte Süßigkeiten, die wir einem verzogenen Kind des Handclans geklaut hatten. Unter uns schwebten die pink leuchtenden Quallen über dem Müllcontainer und machten sich über die Reste her.
»Du schlingst dein Essen runter wie ein Moji«, hatte er gelacht.
Seitdem war ich sein Moji. Mikko schnappte sich die Tüte und marschierte in unsere Küche. Allein das Aufleuchten in seinen Augen war es wert gewesen, die Reiskuchen zu kaufen. Er liebte diese süßen Dinger über alles. Unsere Küche war winzig, eine kleine Arbeitsfläche, Waschbecken und Kühlzelle. Für mehr war hier kein Platz. Der Tisch war eine Plastikplatte, die wir aus der Wand klappen konnten, ebenso wie die Sitzflächen.
Während ich mich setzte, stellte Mikko Tee auf den Tisch. Meine Finger schlossen sich um die heiße Tasse, während er eine Schale aus dem Schrank holte und Reis hineinfüllte. Er würzte ihn und verfeinerte ihn mit Taubeneiern, die ich gestern aus einem Nest erbeutet hatte, und etwas Seetang. »Bei der Geisha kann ich mich nicht mehr blicken lassen«, gestand ich und kaute auf meiner Lippe, eine blöde Angewohnheit, die dazu führte, dass sie meistens wund war. Doch wenn ich nervös wurde oder mich etwas bedrückte, konnte ich nicht anders. Und ich hatte allen Grund, bedrückt zu sein. »Es gibt noch andere Fürsten.« Mikko suchte schon nach einer Lösung. Ich stocherte mit meinen Essstäbchen im Reis herum, der mir heute nicht so recht schmecken wollte. Dabei war Mikko der beste Koch überhaupt. Er schaffte es immer wieder, aus den wenigen Zutaten, die wir uns leisten konnten, die leckersten Gerichte zu zaubern. »Ich werde mich morgen beim Federclan umhören. Mach dir keine Sorgen«, versuchte er, mich zu beruhigen. »Wir schaffen das schon.« Unser Wohngebiet lag genau an der Grenze zwischen Lotus und Federclan. Nur ein paar Straßen weiter lag der berühmte Freudentempel Tanz der Blätter, in dem einige auserwählte Mädchen ihre Ausbildung zum Schmetterling beginnen durften. Eine besondere Ehre, die nur den Schönsten zuteil wurde, so wie unserer Freundin Ruyen. »Es wäre eh einfacher, wenn wir im selben Clan wären«, stimmte ich zu. »Aber was, wenn ich dort keine Stelle finde? Was, wenn mich niemand haben will? Ich bin nicht gerade ein unbeschriebenes Blatt.« »Es ist nicht deine Schuld, dass du so viele Arbeitsplätze verloren hast. Naja, schon ein bisschen. Aber du warst noch nie eine Lotusblüte. Du warst immer schon eher...« Er überlegte und plötzlich erhellte sich sein Gesicht. »Ein Affe.« »Na toll!« Ich machte Anstalten, ihn mit meinen Stäbchen zu pieken. Die Mitglieder des Affenclans galten als Raufbolde ohne Manieren, wohingegen ich schon immer eine gerissene, verwegene Feder war, fügte Mikko grinsend hinzu, während er meinen Angriffen auswich. »Du bist so verwegen wie der rosa Reiskuchen, den du gerade verputzt hast«, knurrte ich und traf ihn mit meinem Essstäbchen an der Schulter. »Komm, ich zeig dir den Affen in mir.«
»Ich hab Köpfchen, du die Muskeln.«
Er warf mir einen entwaffnenden Blick zu. »Und diese Muskeln drehen dir gleich den Hals um.« Ich stellte Tee und Reisschale vom Tisch, dann klappte ich die Platte hoch, während Mikko zurückwich.
»Erbarmen«, rief er lachend.
»Affen kennen kein Erbarmen«, rief ich und stürzte mich auf ihn. Er hob mich hoch und küsste mich. Für einen kurzen, wunderbaren Moment waren all meine Sorgen vergessen. Ich ließ die Stäbchen fallen, schlang meine Arme um Mikkos Nacken und wünschte mir, dieser Moment würde ewig währen. Es war früh am Morgen, als Mikko sich aus meiner Umarmung löste. In unserem Schlafzimmer war es warm, denn es gab kein Fenster, nur ein Bett, das den gesamten Raum ausfüllte. Schlafschrank nannten wir unser kleines Nest auch.
»Nein, geh nicht«, nuschelte ich schlaftrunken und griff nach seinem Arm, doch anstelle seines warmen Körpers wehte ein kühler Luftzug unter die Decke, als er die Schiebetür aufzog.
»Ich muss los, leider.«
Er drückte mir einen Kuss auf die Stirn. Mikko hatte Glück und eine Stelle in der Bibliothek ergattert, ein echter Traumjob für ihn. Ich hörte, wie er seiner gewohnten Morgenroutine nachging. Die Wände in unserer Wohnung waren so dünn, dass man jedes Geräusch vernahm. Er ging auf die Toilette, dann wusch er sich die Hände, putzte sich die Zähne, gurgelte mit Mundwasser und schlüpfte in die kleine Dusche. Die Geräusche waren so vertraut, dass ich wieder eindöste. Als ich endlich aufstand und in die Küche schlurfte, saß er schon am Tisch und trank Tee. Er hatte die legere Kleidung von gestern gegen seine Arbeitsuniform getauscht. Sie war schwarz und aus festem Stoff. Um den Hals lag ein dunkelblauer, schimmernder Federkranz. Mikko hatte sich rasiert und versucht, seine Haare mit Gel zu bändigen, aber einzelne Strähnen schafften es, immer wieder zu entkommen.
»Guten Morgen.«
Er rückte seine Brille zurecht und lächelte mich an, während ich nicht mehr als ein Knurren zustande brachte. Ich war im Gegensatz zu ihm kein Morgenmensch. »Tee kommt sofort«, verkündete Mikko trotz der Neuigkeiten vom Vortag, erstaunlich gut gelaunt. Er reichte mir die Tasse und füllte meine Reisschale. Bei uns gab es immer Reis, zum Frühstück, zum Mittag und zum Abendessen, was daran lag, dass Reis in unserem Land so günstig war. Tokito bildete auch geografisch das Zentrum unseres Inselstaates. Im Süden und im Norden herrschten kleinere Clans über die ländliche Bevölkerung. Allerdings hatten sie nicht die Ressourcen, sich gegen die mächtigen Stadtclans zu behaupten. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als Tokitos Grundversorgung zu gewährleisten.
»Was hast du heute vor?«
fragte Mikko und schob sich das Essen mit den Stäbchen in den Mund, während ich morgens aus Faulheit den Löffel benutzte. Ich nahm einen weiteren Schluck Tee und zuckte deprimiert mit den Schultern. »Noch nichts. Dann bleib lieber in der Wohnung, hier ist es sicherer. Aber wir brauchen Geld.« Er schien zu ahnen, was ich im Sinn hatte, und schüttelte energisch den Kopf. »Nein, Erin, keine illegalen Geschichten. Das ist viel zu gefährlich. Ich werde mich umhören, ob Stellen frei sind.« Er griff nach meiner Hand. »Sobald ich etwas weiß, melde ich mich.« Ich nickte. Ein zaghaftes Klopfen an der Tür ließ uns aufhorchen. Um diese Uhrzeit? Wir sahen uns an und wie immer verstanden wir uns wortlos. Mikko ging zur Tür, während ich mich mit einem Messer bewaffnete. Nur für den Fall, dass uns eine unangenehme Überraschung erwartete. Ich war schon immer die Kämpferin von uns beiden gewesen. Auch wenn er größer war, war ich flinker und hatte einen rechten Haken, der uns schon aus einigen Schwierigkeiten geboxt hatte.
»Mikko!« quiekte es und ich erkannte die Stimme sofort. Erleichtert ließ ich das Messer in der Schublade verschwinden und trat in den Flur. »Erin!«
Schlanke Arme flogen mir entgegen und schlangen sich um mich. Ich roch ein leichtes Parfüm und hörte das vertraute Rascheln von teurer Seide. Als Ruen von mir abließ, hielt sie eine Tüte in die Höhe.
»Ich hab dir Aufmunterung mitgebracht!«
Sie zauberte eine Schale mit 3 echten Erdbeeren hervor.
»Wo hast du die denn her?«
staunte Mikko.
»Wir mussten auf einer sehr exklusiven Party tanzen. Ihr glaubt gar nicht, was es da alles gab. Da habe ich natürlich gleich an meine besten Freunde gedacht und welche mitgehen lassen.«
Ruyen Simon war in Sonnenschein durch und durch. Sie war klein und zierlich, aber hatte das breiteste Lächeln, das ich je gesehen hatte. Ihre schwarzen Haare trug sie kinnlang, wodurch ihr puppenhaftes Gesicht noch niedlicher wirkte. Ihre Kleidung war aus azurblauer Seide, wie es für Schmetterlinge aus einem Freudentempel üblich war, und mit Perlen und Silberglöckchen verziert.
»Danke, aber bei uns gibt es nichts zu feiern«, brummte ich, während ich einen weiteren Stuhl holte und Mikko versuchte, in der Küche etwas Platz zu schaffen, damit wir zu dritt an den winzigen Tisch passten.
»Oh, doch!« Ruyen verteilte die Erdbeeren, eine für jeden. Ich hatte schon ewig keine frische Erdbeere gegessen und beschloss, jeden Bissen zu genießen.
»Ich hab vielleicht eine neue Arbeit für dich«,
fuhr sie fort und meine Augen weiteten sich.
»Im Freudentempel erfährt man so etwas zuerst.«
Wie Mikko und ich war Ruyen im Waisenhaus aufgewachsen. Als wir 11 wurden, mussten wir uns Arbeit bei einem der Clans suchen, um unsere erste Tätowierung zu bekommen. Mikko begann als Botenjunge beim Federclan, Ruyen und ich als Putzmädchen beim Lotus-Clan. Aufgrund ihrer Schönheit und ihrer herzlichen, unbeschwerten Art wurde sie schnell in einen der berühmten Freudentempel übernommen und absolvierte seitdem die Ausbildung zum Schmetterling. Angeblich hatte die Geisha selbst ein wachendes Auge über ihren Werdegang, aber ich war mir ziemlich sicher, dass Ruyen sich das mehr wünschte, als dass es der Realität entsprach.
»Im Freudentempel?« echote ich wenig überzeugt.
Die Schmetterlinge waren die Aushängeschilder des Lotus-Clans. Sie waren Meister der Unterhaltung, gut ausgebildet, in verschiedenen Künsten. Die Welt der Freudentempel war voller bunter Farben, Musik und betörender Düfte, in die man sich fallen lassen konnte, wenn man das Geld dazu hatte. Doch ein schweres Portemonnaie alleine reichte nicht. Man musste sich eines Schmetterlings würdig erweisen, denn sonst wurde man gar nicht erst hineingelassen. Wo andere Clans auf Kämpfer setzten, setzte die Geisha auf ihre Schmetterlinge. Und auch wenn sie bezaubernd schön waren, waren sie doch nicht weniger gefährlich. Das machte vermutlich ihren Reiz aus.
Mirella hat auf dem Markt von einer Färberei aus dem Amphibienclan gehört, die Arbeiter sucht, berichtete Ruyen mit leuchtenden Augen.
Amphibien? Fragte ich skeptisch. Deren Mitglieder galten als heimtückisch.
Ich weiß nicht recht.
Du brauchst Arbeit, Erin, also sei nicht so wählerisch. Ruyen griff nach meinen Händen. Deine Aufgabe wäre es, Stoffe zu färben und zu putzen. Damit hast du doch Erfahrung.
Sie strahlte mich an, als wären das die beeindruckendsten Fähigkeiten, die ich vorweisen konnte.
Das ist großartig. Danke, sagte Mikko.
Eigentlich sollte die Nachricht meine Stimmung heben, tat sie aber nicht. Auch wenn ich den beiden ihre Stelle gönnte, fragte ich mich, was bei mir falsch lief. Wir alle waren unter gleichen Bedingungen ins Arbeitsleben gestartet, mit nichts anzubieten als unserem Fleiß. Und nun hatte Mikko einen sicheren Job in einer Bibliothek, Ruyen einen Ausbildungsplatz als Schmetterling. Und ich? Ich schlug mich von einer Putzstelle zur nächsten durch. Deprimiert vergrub ich mein Gesicht in den Händen.
»Wann ist der Vorstellungstermin?« fragte Mikko für mich.
»Heute Nachmittag«, verkündete Ruyen, während sie sich ihre Erdbeere zwischen die Lippen schob und den Saft heraussaugte.
Manchmal beneidete ich sie um ihr Aussehen. Sie hatte das Gesicht eines unschuldigen Kindes, doch in ihren Bewegungen lag etwas Anmutiges und Verführerisches. Sie machte der Bezeichnung Schmetterling alle Ehre, während ich mit meinen kurzen Haaren und den verhältnismäßig breiten Schultern wirklich wie ein grober Affe wirkte.
Lotus, Feder und Amphibienclan. Was für eine Kombination, überlegte Mikko. Darauf trinken wir.
Er stellte drei kleine Becher auf den Tisch und griff nach einer Keramikflasche, in der er seinen Lieblingssake lagerte.
Noch habe ich die Stelle nicht,
erinnerte ich ihn, als er uns einschenkte.
Natürlich bekommst du sie.
Mikko und Ruyen strahlten mich an, als würden sie nicht einen Moment daran zweifeln, dass alles gut werden würde. Was ihren unerschütterlichen Optimismus anging, glichen sie sich sehr. In Momenten wie diesen fragte ich mich, warum Mikko sich ausgerechnet in mich verliebt hatte und nicht in jemanden wie die zuckersüße, wunderschöne Ruyen. Und ich wusste, was er auf eine Frage wie diese antworten würde.
Weil du eben mein Moji bist.
Ich kann die Kröte auf meinem Handgelenk kaum erwarten, seufzte ich und leerte den Becher Sake mit einem Zug. Ich trug mein bestes Hemd. Die Haare waren gewaschen, die Nägel geschnitten und die Schuhe geschrubbt. Mit klopfendem Herzen machte ich mich auf den Weg zur Färberei des Amphibienclans. Als ich um die Ecke bog, erstarrte ich. Mir kamen ein junger Mann und eine Frau in weiten Gewändern entgegen, unter denen man gut Waffen verbergen konnte. Ihnen folgte ein älterer Mann mit dunkler Haut und weißen Haaren. Er stützte sich auf einen geschwungenen Holzstab, den er eigentlich gar nicht zu brauchen schien. Also handelte es sich entweder um ein Accessoire oder eine Waffe.
Fari, dachte ich abfällig. Die selbsternannten Vertreter der Spirits.
Durch ihre braunen Umhänge versuchten sie, ihre traditionellen Gewänder zu verhüllen, aber wenn man hier lange genug lebte, erkannte man sie sofort. An der Art, wie sie sich bewegten, voller Sicherheit und der Zuversicht, dass ihnen die Welt gehörte. Ihr Kinn war erhoben, als würde es ihnen missfallen, hier unten durch die Straßen zu laufen, mit dem übrigen Pöbel der Stadt. Sie gehörten nicht im eigentlichen Sinne zu einem der sechs Clans, sondern behielten sich vor, über die Clans zu wachen, wie sie es nannten. Den Frieden wollten sie sicherstellen, zum Wohle aller. Vor allem ihrem eigenen. Man sagte ihnen nach, dass sie Gedanken lesen konnten und andere besondere Fähigkeiten hatten. Völliger Schwachsinn. Für mich waren diese Leute bloß eingebildete Schnösel. Ihr Tempel passte perfekt zu ihnen, ein Turm, der die restliche Stadt überragte. Die Spitze bildete ein Licht, das weit in den Himmel strahlte. Ein Leuchtturm, der verlorenen Seelen den Weg weisen sollte, so sagten sie. Ein fetter Luxusbau, um alle in der Stadt daran zu erinnern, wer die meiste Kohle hatte, dachte ich. Ich formte Sätze in meinem Kopf, die ich den beiden jüngeren Fari entgegenschickte.
Falls ihr mich hören könnt, ihr Methanköpfe, eure Eltern waren sicher Geschwister.
In ihren Gesichtern zeigte sich keine Regung, für mich ein klarer Beweis, dass sie keine Gedanken lesen konnten. Mit etwas besserer Laune bog ich nach links und hatte mein Ziel erreicht. Die Straße war fest in der Hand des Amphibienclans und es fühlte sich an, als würde man eine andere Welt betreten. Sobald ich die Wachposten, zwei gelangweilte Männer mit Blasrohren und einer Batterie Giftpfeile passierte, wurde es bunt. Die Straßen, die Geschäfte, Kleidung, Haare und Gesichtsbemalung, alles versank in Orange-Rot und Giftgrün, den traditionellen Farben des Clans. Die Amphibien waren kreativ, wenn es darum ging, sich so bunt und schrill wie möglich anzuziehen. Mit meinem schlichten, farblosen Äußeren fiel ich unter ihnen auf, wie eine verirrte Erdkröte unter Pfeilgiftfröschen. In der Färberei angekommen, erkannte ich die Herrin sofort an ihrer Haltung. Sie hatte den Kopf erhoben und ragte über den Arbeitern auf, die sich über die Färbebecken beugten. Auf ihrem Kopf war ein orangefarbener Turban, um den sich eine Schlange wand. Keine echte, wie ich beim Näherkommen feststellte. Ein strenger Geruch, der mir die Magensäure auf die Zunge trieb, lag in der Luft. Er ging von den Farbstoffen aus, die in großen Bottichen gerührt wurden. Bereits nach wenigen Minuten in der Färberei bekam ich Kopfschmerzen.
»Hey du! Was willst du?«
Die Herren kamen auf mich zu. Ihrem griesgrämigen Gesicht nachzuurteilen, taten ihr die Gerüche der Färbemittel auch nicht gut. Ihre Stirn war von Falten zerfurcht, in die sich Farbpartikel gelegt hatten. »Ich suche Arbeit, Herrin.« Ich verbeugte mich tief, wie es von mir erwartet wurde. In dieser Haltung verharrte ich, bis sie sich räusperte.
»Name?«
»Erin Ryder, Herrin.«
»Wo ist dein Empfehlungsschreiben?«
»Ich hab keins.«
»Nun?«
Ihre Stimme hatte einen lauernden Ton angenommen.
»Worin hast du denn Erfahrung?«
Ich konnte förmlich spüren, wie sie meinen Körper genau unter die Lupe nahm und meine Gesundheit und Stärke abschätzte, um meinen Wert zu ermitteln.
Ich habe zuletzt im Badehaus zur Goldenen Quelle gearbeitet.
Wo du wahrscheinlich rausgeflogen bist.
Mist. Na ja.
Wusste ich es doch.
Sie runzelte ihre ohnehin schon faltige Stirn und hob grob mein Kinn an.
Mach den Mund auf.
Ich gehorchte und sie überprüfte meine Zähne. Dann tastete sie ungeniert meinen Körper ab. Ich versteifte mich instinktiv, ließ es aber geschehen.
Du brauchst diesen Job, Erin.
Sie betastete meine Arme, die Schultern, das Gesäß und schließlich meine Beine, als wäre ich ein Tier. Ich spürte die Wut in mir hochsteigen. Erneut griff sie nach meinem Kinn und zwang mich, in ihre Augen zu sehen.
»Du scheinst fest anpacken zu können, aber ich habe keine Lust auf Unruhestifter«,
sagte sie schließlich und ließ mich los.
»Ich bin fleißig«, versprach ich schnell.
»Du hast keinerlei Empfehlungsschreiben.«
»Ich habe aus meinen Fehlern gelernt, Herrin.«
Ich verbeugte mich wieder artig.
»Bitte.« Ich verspreche, mein Bestes zu geben und werde euch nicht enttäuschen.
Sicher, sicher, murmelte die Herrin gelangweilt. Warum versuchst du es nicht woanders, Mädchen? Ich habe keine Stelle offen.
Lügnerin.
Ich biss mir auf die Zunge und verbeugte mich, damit sie mein gerötetes Gesicht nicht sehen konnte.
Seid ihr sich?
Ja, und nun verschwinde.
Sie drehte sich um und ließ mich stehen. Mit hängenden Schultern schlurfte ich aus der Färberei.
In dem Gestank würde ich eh nicht arbeiten wollen, murmelte ich zerknirscht.
Ich kauerte auf einem Stapel Kisten und fuhr mir über die leere Stelle an meinem Unterarm. Was war ich für eine Versagerin? Allein der Gedanke an Mikos traurigen Blick schnürte mir die Kehle zu. Er hatte sicherlich versucht, früh nach Hause zu kommen, um mit mir auf die neue Stelle anzustoßen, und vertrieb sich in diesem Moment die Zeit damit, unser Abendessen vorzubereiten. Ich wollte nicht, dass er sich ständig um mich sorgte. Immerhin hatte er genug mit seiner eigenen Arbeit zu tun, und ich wusste, wie viel ihm seine Anstellung in der Bibliothek bedeutete. Warum war ich so schnell von der Färberei abgewiesen worden? Lag es wirklich an meinem schlechten Ruf? Oder war Ryan falsch informiert gewesen und sie suchten gar keine neuen Arbeiter? Egal, was der Grund war. Alles, was zählte, war, dass ich weiterhin arbeitslos und somit clanlos war. Neben mir zwischen Müllcontainern entdeckte ich einen der vielen roten Schreine, die es in Tokito gab. Vertrocknete Blumen und Schälchen mit Sake lagen um ihn herum, Opfergaben für die Geister. Ich schnappte mir eine Schale und leerte sie mit einem Zug. Angeblich sollte es Unglück und Verderben bringen, etwas aus einem Spirit-Schrein zu stehlen. Aber was sollte jetzt noch schlimmer werden? In Gedanken versunken, machte ich mich auf den Weg nach Hause. Hätte ich doch bloß besser aufgepasst, dann hätte ich bemerkt, dass es in dieser Gasse viel zu ruhig war. Keine streunenden Katzen, keine Ratten und auch keine Mochis weit und breit. Zu spät bemerkte ich die Schritte, die sich rasch von hinten näherten. Ich fuhr herum, doch ein Elektroimpuls traf mich und setzte mich außer Gefecht, bevor ich die Chance hatte, mich zu wehren. Mein Körper erschlaffte, schwer wie ein nasser Reissack, und ich fiel zwischen einige Müllsäcke auf den Asphalt. Verdammt! Vor Schmerz waren mir Tränen in die Augen gestiegen und mein Herz schlug mir bis zum Hals, als schwere Stiefel auf mich zustampften. Nein, nein, nein!
Packt sie ein!
Befahl ein Mann und Hände griffen nach meinen Beinen. Sie schleiften mich über den Boden auf ein Fahrzeug zu. Mein Kopf schlug dabei immer wieder auf den Asphalt, aber das kümmerte sie nicht. Kämpfe, Erin, kämpfe! Ich musste mich wehren, auf keinen Fall durften sie mich bekommen, doch meine Muskeln gehorchten mir nicht. Nun war es die Panik, die mir Tränen in die Augen trieb. Wer war das? Sadisten? Perverse, die Spaß mit mir haben wollten? Oder Verbrecher? Egal, wer sie waren, ich war in größter Gefahr. Verzweifelt versuchte ich zu schreien, um irgendwie auf mich aufmerksam zu machen. Ein gurgelnder Laut drang über meine Lippen und wurde jäh durch einen weiteren Elektroimpuls erstickt. Mein Körper stand in Flammen, als sich alle Muskeln auf einmal verkrampften und dann mit einem Schlag wieder erschlafften, als wäre jedes Leben aus ihnen gewichen. Keiner würde mir helfen, denn ich war ein Niemand, clanlos. Meine Angreifer zogen mich die Rampe eines Transporters hoch, wo sie mich in eine Ecke warfen, als wäre ich nicht mehr als eine erbeutete Ratte, die sie nun verkaufen wollten, unwichtiger Krempel. Doch für eine Person war ich nicht unwichtig, für eine Person bedeutete ich alles, auch wenn ich mir keine Tätowierung verdient hatte. Miko. Der Reis musste mittlerweile kalt geworden sein, doch ich war mir sicher, dass er seine Portion noch nicht angerührt hatte. Wahrscheinlich würde er genau in diesem Moment unruhig in der Wohnung herumschleichen, die Tür stets im Blick. Ich durfte nicht sterben. Ich hatte doch versprochen, zurückzukehren.